Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. H.P. Lovecraft.
Willkommen beim DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft.
Hallo zusammen, hier ist Laura und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des DLG Radios. Ich habe wieder die Ehre, eine Crossover-Folge zu präsentieren, nämlich mit dem Podcast von Filme, Serien und Stars. Hier wurde unser DLG-Mitglied Nils Gampert eingeladen, um mit ebenfalls DLG-Mitglied Stefan Preis über Atheismus und Religionskritik in den Filmen The Wicker Man, Equus, Midsommar und weiteren Filmen zu reden. Die Folge erschien erstmals auf dem YouTube-Kanal von Filme, Serien und Stars. Den Link setzen wir euch in die Shownotes. Und ich wünsche viel Vergnügen beim Hören dieser Folge.
Herzlich willkommen zum Movietime-Podcast. Diesmal sprechen Stefan Preis und Nils Gampert über Lovecrafts Religionskritik in den Filmen The Wicker Man, Equus und Midsommar. Viel Spaß und Stefan beginnt mit einem kleinen Zitat.
Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. H.P. Lovecraft. Ich freue mich sehr, heute bei Movietime gemeinsam mit Nils Filme zu besprechen, in denen man einen Bestandteil der Weltanschauung von H.P. Lovecraft mit vorfindet, und zwar seinen Atheismus. Das ist vielleicht ein etwas ungewöhnliches Thema, aber seit den 60er Jahren ist ja der Horrorfilm allgemein sehr stark Lovecraft inspiriert und wir haben tatsächlich da einige Schnittstellen und auf einige Filme werden wir in diesem Podcast näher eingehen. Zuerst einmal begrüße ich ganz herzlich Nils.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Nils und ich, wir sind beide Mitglieder der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Und ja gut, und die Lovecraft-Gesellschaft, die beschäftigt sich ja auch mit dem Werk von Lovecraft als solchen, aber eben auch mit den Einflüssen auf die Popkultur. Und heute widmen wir uns eben verschiedenen Filmen, in denen man diesen Einfluss sehr signifikant hat. Und da würde ich vielleicht auch gleich einmal einsteigen in The Wicker Man, 1973 entstanden, ein sehr wegweisender Horrorfilm. Also es gab später noch eine Neuverfilmung und verschiedene Interpretationen auch. Beim Wicker Man, also zur kurzen Handlung, auf einer einsamen Insel gelangt ein Inspektor, der ihm einen Vermisstenfall ermittelt. Und auf dieser Insel, da gibt es einen Kult, der sich vor allen Dingen an keltischen Ritualen anlehnt. Also der Lovecraft-Leser, der fühlt sich da auch ein bisschen schon erinnert an Schatten über Innsmouth oder andere Werke von Lovecraft auch. Und dieser Film hat tatsächlich eine sehr ungewöhnliche Auflösung dann. Gut, was hat es erst einmal mit Lovecraft zu tun? Ich zitiere aus einem frühen Essay von Lovecraft mit dem Titel Idealismus und Materialismus. Da schreibt Lovecraft von sich in der dritten Person. Der Autor dieser Zeilen kann eine eigene subjektive Kindheitsfantasie anführen, die ausgezeichnet die irrige Position des intuitiven Theisten illustriert. Obwohl Sohn eines anglikanischen Vaters und einer baptistischen Mutter und früh gewöhnt an die üblichen frommen Geschichten eines orthodoxen Haushalts und der Sonntagsschule, glaubte er nie an die vorherrschende, abstrakte und trockene christliche Mythologie. Er bevorzugte vielmehr Märchen und die Erzählung aus Tausend und eine Nacht. Er glaubte nichts davon, aber sie schienen ihm genauso wahr zu sein wie die Geschichten der Bibel, nur viel reizvoller. Später, er war nicht viel älter als 6, stieß er auf die griechischen Sagen. Und aus ihm wurde ein echter und begeisterter klassischer Heide. Ohne naturwissenschaftliche Ausbildung, weil er all die graeco-römischen Überlieferungen las, die ihm in die Hände fielen, war er bis zum Alter von 8 ein eifriger Anhänger der alten Götter. Er richtete Altäre für Pan und Apollo, Athene und Artemis und den gütigen Saturn, der die Welt im goldenen Zeitalter regierte. Und zuweilen war diese Überzeugung sehr ausgeprägt. Es stellen sich lebhafte Erinnerungen an Felder und Baumgruppen im Dämmerschein ein, an Zeiten, da der jetzt materialistische Geist, der diese Zeilen diktiert, mit absoluter Sicherheit wusste, dass die alten Götter die wahren Götter waren, sah er denn nicht mit eigenen Augen allen Zweifel enthoben die anmutigen Formen von Dryaden, halb verstrickt mit den Stümpfen uralter Eichen, oder er später nicht klar und deutlich die flüchtigen kleinen Faune und den ziegenfüßigen alten Satyren, die verstohlen aus dem Schatten eines Felsens oder Dickichts, in dem eines anderen hüpften. Er sah diese Wesen so deutlich, wie er die uralten Eichen und die Felsen und die Haine sah, und er lachte über Ungläubige, denn er war eingeweiht. Jetzt ist ihm klar, dass er diese Wesen nur mit den Augen der Fantasie sah und dass seine Götterverehrung nur eine vorübergehende Phase kindlichen Träumens und eines Gefühlslebens war, das im Laufe der Zeit und mit wachsendem Wissen verging. Also es ist natürlich auch interessant, dass wir in den Filmen einen sehr starken Kontrast haben zwischen monotheistischen Vorstellungen, verkörpert durch den christlichen Inspektor, und heidnischen Vorstellungen, die überwiegend tatsächlich aus der Keltenzeit stammen, also den Wicker Man. Da gibt es Überlieferungen, dass so etwas auch einmal als Opferritual bestanden hat. Auf der anderen Seite eben dort diese polytheistischen Vorstellungen. Wicker Man ist tatsächlich ein Film, in dem das Zusammentreffen dieser beiden Ansichten äußerst anschaulich dargestellt wird. Nils, wie ist da deine Meinung zu diesem Film?
Also Wicker Man ist einer meiner Lieblingsfilme, Lieblingshorrorfilme eigentlich auch schon seit vielen Jahren. Ich habe den in vielen verschiedenen Versionen gesehen, auch im Kino konnte ich ihn einmal sehen beim Filmfest Braunschweig, da lief er in einer Filmreihe. Und ja, ich würde sagen, also die Verbindung zu Lovecraft drängt sich ja nicht unbedingt auf. Also du hast jetzt diese Stelle aus dem Essay vorgelesen. Wo würdest du denn sozusagen da ansetzen und dann weiter mit einer Lovecraftschen Perspektive sozusagen den Film versuchen anzuschauen?
Okay, also unser Thema ist ja konkret der Atheismus bei Lovecraft, der ja auch verschiedene Ursprünge hat. Ja. Also wir haben da gerade diese materialistische Auffassung, also ein ganz wichtiger Einfluss auf Lovecraft ist sicher Ernst Haeckel mit seinen Welträtsel gewesen. Das schreibt er ja selber auch öfter in Briefen, aber eben auch andere Aufklärungsphilosophen. Gut, wo würde ich das hin verorten? Also wir haben einmal, wenn wir uns das so anschauen, also Christopher Lee, der spielt ja eine der Hauptrollen er trägt ja immer mal wieder eine Perücke, er ist sozusagen der Lord, dem diese Insel gehört. Es gibt ein Zitat in den Film, man muss vielleicht mit dazu sagen, also in der Vergangenheit, da gab es eben immer wieder Missernten auf dieser Insel oder Seuchen, und auch gerade momentan die Ernte ist irgendwo gefährdet, und das ist auch mit der Grund, warum so ein Menschenopfer da dargebracht werden soll. Da gibt es eine Stelle, in der Christopher Lee sagt, der christliche Gott hat seine Chance gehabt, aber er hat es salopp gesagt versaut. Also das ist auch etwas Interessantes, dass auf dieser Insel, die einmal ja auch christlich gewesen ist, dass man sich da, ja, im Grunde vor gar nicht allzu langer Zeit, dass man sich da eben auf die Zeit vor die Christianisierung berufen hat. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, wenn man die kontextualisiert zu dem, was Lovecraft da eigentlich über sein eigenes Leben schreibt. Also wo er sich eigentlich abgewandt hat vom, ja gut, christlichen Glauben, den er aus seiner Familie eigentlich kannte, hin eben zu, wie er selber sagt, eben paganistischen Vorstellungen. Und irgendwann einmal kommen eben dazu, also gut, dass er eben Materialist ist, dass er Atheist ist, und das impliziert natürlich auch, gut, wenn man Atheist ist, also dann gibt es auch nicht die Götter aus polytheistischen Vorstellungen. Aber das ist etwas, was also gerade diese antike Sagenwelt, das haben wir eigentlich seit den 1960er Jahren ganz präsent eigentlich in den verschiedensten Filmen, also wenn wir da nur an Roy Harryhausen und so weiter denken, während eben tatsächlich Wicker Man, das ist eher am ehesten in der Sagenwelt der Kelten angesiedelt. Ja, und gut, und wenn man das eben sich weiter anschaut, ist vielleicht schwierig, den Film zu besprechen, wenn man nicht da auch auf das Ende mit eingeht. Also da, vielleicht so viel sei verraten, es gibt tatsächlich ein Menschenopfer, das dem Wicker Man eben dargebracht wird. Tatsächlich, also von den Aufnahmen her, wenn die Kamera eben dann auch weiter schwenkt auf das Meer, das hat natürlich auch, also mir ging es zumindest so, es hat natürlich auch durchaus einen sehr, ja gut, pessimistischen Ausblick irgendwo auch, das muss man auch mit dazu sagen, und zwar, es ist eben der Punkt, eben gerade weil dieses Menschenopfer dargebracht wird, dass eben auch diese heidnische Welt, die ist keineswegs ein positiver Gesellschaftsentwurf, jetzt nennen wir es mal zu der christlichen Welt, und da würde ich tatsächlich auch eine sehr starke Parallele zum Lovecraftschen Denken entdecke ich eben tatsächlich da, dass gerade eben sämtliche transzendenten Vorstellungen, dass sie eigentlich in den Film völlig negiert werden. Also dass eben am Ende praktisch wirklich dieses, naja gut, dieser Materialismus oder eben auch Lovecraft ist ja auch davon überzeugt, dass das Chaos sich am Ende durchsetzen wird, eigentlich im Grunde so einen, ja gut, eine so eine pessimistische Sicht sehe ich in den Film tatsächlich mit enthalten.
Ist das Opfer am Ende des Films aber nicht eigentlich dazu gedacht, um diese pantheistischen Götter, um die es da geht, die ja, glaube ich, gar nicht im Film konkret benannt werden, um die anzurufen oder irgendwie gnädig zu stimmen oder etwas in der Art?
Also in der Art eben, dass es praktisch eine gute Ernte geben soll. Ja, genau. Also wir haben das Motiv, das gab es schon vorher in der schwarzen 13, ist auch gerade dieses Motiv, das eben, nennen wir es mal eigentlich so, dass eine aufgeklärte, rationale Welt, also man muss auch mit dazu sagen, also in Wickerman, also da ist vielleicht der ermittelnde Inspektor des christlichen Glaubens, aber und ist natürlich auch entsprechend schockiert, wie er da diese Kulthandlungen auch sieht, aber das hat aus meiner Sicht nicht nur so mit seiner Religion, sondern eben auch mit seiner Sozialisation oder eben mit diesen zivilisatorischen Gedanken auch zu tun.
Ja,
das ist also mehr oder weniger das begegnen wir immer wieder, gerade in den 70er Jahren. Da gibt es einige Beispiele. Also jetzt nur ein ganz kurzer Ausflug. Also der Exorzist, der ja auch im gleichen Jahr Premiere hatte, da ist es ja auch so, dass der Pfarrer, dass der ja eigentlich selber auch nicht wirklich jetzt an Exorzismus glaubt. Also das ist, er sagt ja auch an einer Stelle, wenn das Mädchen sagt, es ist vom Teufel besessen, das ist genauso, er ist ja zugleich Psychologe, das ist genauso, wenn mir jemand erzählen würde, er sei Napoleon. Also das ist auch irgendwo in dieser rationalisierten Welt, da ist eigentlich auch nicht wirklich Platz für irgendwelche dämonischen Kräfte und schon gar nicht für irgendwelche Götter aus der Antike. Oder dass eine Gesellschaft durchaus sehr von Religion geprägt ist. Also in Carrie 1976 nach dem Roman von Stephen King, da ist eigentlich im Grunde, dass Carrie zur Außenseiterin wird, das ist auch dadurch bedingt, dass ihre Mutter eben so von der mentalistisch ist. Und im Film kommt es nicht vor, aber im Roman ist beschrieben, Carrie wird zur Außenseiterin, weil sie sich plötzlich am ersten Schultag in der Schule hinkniet und betet. Und das finden die anderen komisch, obwohl diese Gemeinde, um die es da geht, sich durchaus auch als christlich versteht. Aber das geht da eben um diese, ja gut, entweder fundamentalistische Abweichung oder eben, dass die Religion formell nur irgendwie eine Rolle spielt, aber eigentlich unter, ja gut, Zwängen der Verhältnisse, so kann man es vielleicht nennen, so ist beim Wicker Man auch, irgendwo zurücktritt. Also so ein gemeinsames Beding, wie es vielleicht Max Weber in der protestantischen Ethik auch beschreibt. Also das ist irgendwo, ist man vielleicht formell Christ oder gehört da irgendwie so einer religiösen Gemeinde an, aber das ist jetzt nicht bestimmend wirklich für das Leben allgemein. Und als solch eine Figur würde ich eben diesen Inspektor da auch im Grunde sehen.
Mir fällt auf jeden Fall in Bezug auf Wicker Man dieser Begriff des Folk Horror ein, der ja in den 70er Jahren geprägt wurde, wo es dann ja so in Abgrenzung zu klassischen Horrorstoffen irgendwie darum geht, diese spezifischen Landschaften in Szene zu setzen, so eine Backwoods-Szenerie zu haben, die abgelegen von der Zivilisation, hast du ja vorhin schon den Begriff genannt, also die also quasi abgelegen von der Zivilisation sich in irgendeiner Art und Weise etwas rückständig, zumindest aus westlicher Sicht, irgendwie erhalten hat, wo bestimmte Rituale und abergläubische Tendenzen sich irgendwie sozusagen unter der Oberfläche weiter fortgepflanzt haben. Und das ist, denke ich, ein ganz ertragreicher Blickwinkel, um da auch die Verbindung zu Lovecraft zu machen. Bei Lovecraft hat man das auf jeden Fall auch in einigen Geschichten, denn er hat ja seine neue englische Heimat. Also er ist ja geboren in und auch gestorben in Providence, Rhode Island, an einem der kleinsten Staaten von Amerika, an der Ostküste im Bereich Neuengland gelegen. Und er hat immer wieder seine Heimatszenerie eingebaut und versucht, da bestimmte Effekte mit zu erzielen. Eine Geschichte ist zum Beispiel Rats in the Walls, die Ratten im Gemäuer, die das ganz stark nutzt, wo auch so atavistische Impulse angesprochen werden, wo Leute plötzlich durch eine bestimmte Herkunft an ihre Vergangenheit so schicksalshaft gebunden sind, auch so alte Kulte, alte Rituale irgendwie aus der Vergangenheit ins Jetzt drängen und so weiter. Und da finde ich auf jeden Fall, oder ist das eine interessante Perspektive, um das auch auf einem Film wie Wicker Man eben zu übertragen und da die Verbindung zu suchen.
Jetzt vor allen Dingen ja gerade eben aus den historischen Erfahrungen im 20. Jahrhundert, das ist ja auch eine philosophische Thematik, beispielsweise, ich denke nur an Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor Adorno, wo die ja eben auch zu dem Schluss kommen, dass Aufklärung irgendwann in Mythos zurückschlägt. Also das ist auch so dass gerade eigentlich erst vielleicht die Annahme gerade aus der Aufklärung da ist, also dass vielleicht, wenn sich das Leben der Menschen verbessert durch mehr Technik, durch oder im Grunde allgemein durch Rationalisierung, mal den Weberschen Begriff auch zu verwenden. Aber ganz im Gegenteil, dass da nämlich durchaus mehr oder weniger so mythologische Vorstellungen in irgendeiner und vor allen Dingen äußerst negativen Form dann eben auch zurückkehren. Und das ist vielleicht, Wicker Man ist sogar ein ganz interessantes Beispiel, wo das äußerst ambivalent dargestellt wird. Also dieses, ich hatte ja vorhin gesagt, ich finde das Ende äußerst pessimistisch, also dass nämlich da ein Menschenopfer dargebracht wird, das letzten Endes negiert sich dieser Kult dadurch selbst. Also das wäre meine Interpretation, da kann man sicher drüber streiten. Aber auf der anderen Seite, und das ist auch ein Phänomen, was wir im Film der 70er Jahre immer wieder haben, auf der anderen Seite führen diese Menschen auf dieser Insel ein wesentlich freieres Leben, als es beispielsweise die Menschen in der, ich nenne es jetzt mal, in der Zivilisation tun. Nehmen wir mal so Beispiel der Inspektor, der da ja ganz schockiert ist, wenn da Menschen nachts nackt tanzen. Auf der anderen, also das ist, da kann man durchaus sagen, also so die Fesseln der Zivilisation, die werden da irgendwo auch abgestreift. Also ich denke da auch an einen Film wie Picnic at the Hanging Rock, Picnic am Valentinstag, wo es eben auch eine Szene gibt, wo Internatsschülerinnen auf einen Berg gehen, dort verschwinden, aber bevor sie verschwinden, sieht man, wie sie, spielt ja in der viktorianischen Zeit, wo sie sich ihre Kleider entledigen, wo sie eigentlich auch eine Art Tanz aufführen, und da wird auch ziemlich gezeigt, dass letzten Endes die, ich nenne es einmal so, diese ärmere Bevölkerungsschicht in Australien, ist ja da in der britischen Kolonie, die führen auch ein wesentlich freieres Leben, als es jetzt so diese obere Gesellschaftsschicht in Großbritannien tut. Also das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, was wir da haben. Das vielleicht auch, Lovecraft ist ja durchaus im negativen Sinne auch für rassistische Vorstellungen bekannt, und eine soziologische Erklärung, warum es Rassismus oder gewisse Stereotype gibt, besagt eben auch, dass man eigentlich unterschwellig auf andere auch neidisch ist, weil man ihnen ein freieres Leben unterstellt. Also das ist vielleicht auch im Hinblick ganz interessant, wer denn jetzt wirklich manchmal als Kultanhänger bei Lovecraft eben auch dargestellt wird. Würde ich jetzt, beim Wicker Man, also gerade diese Thematik würde ich da vielleicht jetzt nicht so sehr sehen, aber tatsächlich, also in einem gesamten, also wenn man das im Kontext einer Lovecraftschen Interpretation betrachtet, es wäre es aber auch interessant, eben diesen Gedanken da weiter zu verfolgen.
Ja, wie kriegen wir jetzt den Bogen zum Atheismus?
Ja gut, das ist ja letzten Endes, also wenn wir den Atheismus von Lovecraft uns anschauen, also ist vielleicht auch das Spannende, er schreibt ja in einem seiner Briefe auch, dass er der Verderber des einfältigen Glaubens der anderen Kinder war. Und wie begründet er das? Meine erste positive Äußerung skeptischer Natur zeigte sich vermutlich vor meinem 5. Geburtstag, als man mir erklärte, was ich wirklich bereits wusste, nämlich, dass der Weihnachtsmann eine Mythe sei. Dieses Eingeständnis veranlasste mich zu der Frage, warum Gott nicht gleichermaßen eine Mythe sei. Kurz darauf wurde ich in die Kinderklasse der Sonntagsschule der ehrwürdigen Ersten Baptistenkirche gesteckt und dort verlor ich alle Spuren des christlichen Glaubens. Also wo ich da diese, ja gut, das letzten Endes, also diesen Atheismus sehen würde, es war da nicht präsent, aber das wäre in der Konsequenz, dass sowohl ja die christlichen Vorstellungen des Inspektors als auch, also meine Interpretation, dieser religiöse Charakter dieses Kults letzten Endes negiert werden, bleibt eigentlich fast nur diese atheistische Vorstellung über.
Okay. Diese Bewohner von der Insel, die führen ja aus christlicher Sicht überholte religiöse Rituale durch.
Mhm, genau, genau.
Und die sind ja aber doch, so würde ich sagen, zeigt der Film dass der Ansicht, dass die eine Wirkung haben.
Ja gut, wir wissen aber im Endeffekt nicht, ob dadurch wirklich die Ernte besser wird.
Nee, das stimmt.
Das wissen wir jetzt nicht. Und vor allen Dingen, also worauf ich eigentlich hinaus will, letzten Endes ist es das würde ich tatsächlich so interpretieren, dass die Menschen dort ein freieres Leben führen als meinetwegen in Großbritannien in der Zivilisation. Aber diese Freiheit, die können sie, oder eigentlich im Grunde ist oder im Grunde ihr, das, was auf dieser Insel geschieht, das kann ja eigentlich letzten Endes nur durch Menschenopferung und so weiter aufrechterhalten werden.
Ja.
Und das ist aus meiner Sicht, da würde ich einmal sagen, allein das ist, dass man jemanden opfern muss. Also das ist im Grunde damit, diskreditiert sich dieser Kult eigentlich selbst.
Okay. Oh, ja, okay.
Oder vielleicht wird der Atheismus eben, ja gut, in dem nächsten Filmbeispiel, was wir besprechen, vielleicht etwas deutlicher. Und zwar geht es da um Equus oder wie im deutschen Verleih hieß, Blinde Pferde von Sidney Lumet aus dem Jahr 1977. Eine interessante Anmerkung. Dieser Film basiert auf einem Theaterstück, das von Peter Schaffer geschrieben wurde und sein Zwillingsbruder Anthony Schaffer hat das Drehbuch zum Wicker Man geschrieben. Also ganz ganz spannende Querverbindung. Mhm. In Equus ist ein Film, der sich mit Psychiatrie, mit Psychoanalyse beschäftigt. Richard Burton in der Zeit, muss schon sagen, auch von seiner Alkoholerkrankung auch gezeichnet, spielt einen zwar beruflich schon erfolgreichen Psychiater, aber durch jemand, der auch selbst persönliche Probleme eben hat. Und in seiner Praxis, da bekommt es zu tun mit einem jungen Mann, der als Stallbursche arbeitet, der eine sehr innige Beziehung auch zu diesen Pferden dort entwickelt hat. Und eines Nachts diese Pferde mit einer Sichel geblendet, also eine äußerst grausame Tat, um die es da geht. Der Psychologe, der versucht eben da die Hintergründe herauszufinden. Also es ist ein sehr langsam erzählter Film, also hat auch eine gewisse Länge, ist ja eigentlich auch ein Theaterstück. Und da kommt Folgendes eben heraus. Dieser Junge, der ist in einem sehr religiös bis fast fundamentalistischen Haushalt eben aufgewachsen. Und irgendwann einmal, ja gut, hat er eben so diese innige Beziehung zu den Pferden entwickelt, auch so eine Art, Kult auch. Also das ist eigentlich so eine Art, vielleicht auch Neopaganismus, den er da zelebriert. Aber er ist eben praktisch von einem Gedanken, der verfolgt ihn eben sehr, und zwar, dass mehr oder weniger Gott alle Handlungen beobachtet. Also es wird auch im Film immer wieder, werden Zitate aus dem Alten Testament eben gebracht. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und das ist letzten Endes die psychologische Erklärung, warum er jetzt eben diese Tat begangen hat. Also wir haben da, gut, was mir da einfallen würde dazu, das wäre eben aus der Philosophie der Atheismus, also bei Nietzsche, da ist ja auch ein etwas sehr Signifikantes, dass Gott tot ist. Das impliziert ja eigentlich, dass dieser Gott irgendwann einmal für ihn ja auch gelebt haben müsste. Und wenn man sich die frühliche Wissenschaft durchliest oder auch also sprach Zarathustra, da kommt eigentlich immer wieder zum Vorschein, dass dass das Unangenehme eigentlich ist, dass er sich eigentlich immer von einem Gott in irgendeiner Form beobachtet fühlt. Also das ist auch dieses Motiv haben wir jetzt da. Also wenn wir da zum Beispiel in Zarathustra der hässlichste Mensch, also wo Zarathustra im Schlangen, im Tal des Todes, der Schlangentod genannt wird, also fast schon so eine Beschreibung, wie wir später aus Horrorfilmen kennen, wenn er da den hässlichsten Menschen begegnet und der erzählt ihn eben, also er hat nicht mehr ertragen, dass es so einen Zeugen gibt, der eben alles sieht, seine geheimsten Gedanken und so weiter eben kennt. Das ist so auch mehr oder weniger das Motiv, was wir jetzt für diese Tat da haben, ist natürlich auch später, wenn wir uns sehen, das ist lange nach diesem Film, dann eben der neue Atheismus, Dawkins und so weiter, also im Gotteswahn, da wird eben auch praktisch, also gerade der Gott im Alten Testament eben als sexistisches, homophobes Monster beschrieben und so weiter. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass so dass atheistische Vorstellungen eben gerade als aus so einem Blickwinkel heraus eben auch begründet werden. Und ich würde das auch in Ansätzen bei Lovecraft fast so sehen, wobei der aber eigentlich eine insgesamt, wenn man sich die Zitate so anschaut, eigentlich im Grunde einen wesentlich fröhlicheren Atheismus da eigentlich zelebriert.
Also mir ist tatsächlich keine Äußerung von Lovecraft diesbezüglich bekannt. Also seine Nietzsche-Rezeption, die ist auch so ein bisschen schwammig, würde ich sagen. Also bei Lovecraft ist es so, dass er viele Autoren, die er regelmäßig zitiert oder die er oft anführt, wahrscheinlich gar nicht selber wirklich gelesen hat. Bei Nietzsche ist es so ein bisschen unklar. Es ist wahrscheinlich, dass er zumindest einige Sachen, die Genealogie der Moral zum Beispiel, gelesen hat. Man weiß aber auch nicht genau, in welchen Ausgaben. Lovecraft hat dann oft auf so popularisierte, gekürzte Ausgaben zurückgegriffen oder auf irgendwelche Fachartikel, die ihm in die Hände gekommen sind.
Ja.
Deswegen, ich habe in meinen Recherchen dazu, bin ich eigentlich eher zu dem Schluss gekommen, dass Nietzsche für Lovecrafts Atheismus gar keine so große Rolle spielt, sondern Nietzsche bei ihm eher einen Einfluss ausgeübt hat auf seine politischen Einstellungen bezüglich sowas wie einer Aristokratie. Es gibt einen Essay von ihm, On Nietzsche and Realism heißt er, wo er anhand von seiner Nietzsche-Interpretation, die man ja auch nochmal sich anschauen müsste, so den Gedanken entwickelt, dass eine bestimmte aristokratische Herrschaftsschicht wünschenswert sei und so weiter. Das ist sowieso auch so ein Gedankengang, der sich bei Lovecrafts politischer Einstellung oft findet. Ich glaube aber für seinen Atheismus, so habe ich das zumindest gesehen, hat Nietzsche gar keine so große Rolle gespielt. Also Lovecrafts Atheismus speist sich schon sehr maßgeblich aus seiner ganzen Wissenschaftsrezeption. Hecke hast du ja schon genannt. Mhm, er hat auch sehr intensiv sich über Darwin Gedanken gemacht und er hat ja auch quasi die aktuellen Entwicklungen verfolgt, hat sowas wie Quantentheorie und Relativitätstheorie aufgenommen, sicherlich auch nicht in konkreter Lektüre, sondern eher mittelbar über irgendwelche sekundären Quellen oder auch bestimmte griechische Philosophen, die er früh gelesen hat, spielten bei ihm eine Rolle, sowas wie Demokrit oder Epikur. Du hattest ja auch schon, weiß nicht, ob du ihn jetzt schon genannt hast, oder wir hatten zumindest im Vorgespräch auch über Lametrie geredet. Da ist es zum Beispiel interessant, Lametrie ist ja für den Atheismus insgesamt doch schon sehr wichtig, spielt bei Lovecraft tatsächlich aber auch eigentlich so gar keine Rolle. Also es ist sogar recht wahrscheinlich, dass er nie was von Lametrie irgendwie gelesen hat.
Aber er hat einen wesentlichen Gedanken von ihm aber, und zwar eben diesen Determinismus. Also das ist vielleicht auch bei anderen, also das ist vielleicht ganz kurz, Lametri ist eben ein französischer Aufklärungsphilosoph, der durch den Begriff der Menschmaschine eben auch, der geht auf ihn letzten Endes zurück. Und er begründet das eben, ja gut, dass Menschen auch nichts weiter wie Maschinen seien, und zwar, dass man praktisch, dass man völlig determiniert ist, dass es keinen freien Willen gibt. Das ist auch solche Gedanken gibt es bei Nietzsche, gibt es bei Freud, gibt es eben bei zahlreichen Autoren, die Lovecraft wie in welcher Form auch immer eben praktisch ich nenne es fast konsumiert hat, weil ich gebe dir schon recht, also gerade Nietzsche-Übersetzungen in der Zeit sind natürlich schon auch manchmal da kritisch zu sehen. Also praktisch Übermensch bei Nietzsche heißt er da einfach Superman, nur als gutes Beispiel. Aber ja gut, es ist natürlich, ich hatte Nietzsche deshalb eben mit angeführt, weil gerade Nietzsche derjenige, der Philosoph ist, der eben gerade diesen unangenehmen Aspekt, also von einem Gott immer beobachtet zu werden, eben damit aufgreift. Und gut, ich habe das als Zitat auch nicht bei Lovecraft gefunden. Allerdings, gerade diese Art Kult, den der Junge da zelebriert, das ist ja auch aus der Antike entlehnt. Das ist durchaus, also da würde ich, vor allen Dingen auch auf das persönliche Entwicklung von Lovecraft, da würde ich durchaus eben eine Parallele sehen. Ist vielleicht immer, gut zu sagen, wenn er sich von einem Gott beobachtet fühlt und die Konsequenz daraus ist dann eigentlich so eine furchtbare Tat. Ich meine, das haben wir in der Literatur auch. Ich meine, Edgar Allan Poe, Telltale Heart, worum geht es da? Eigentlich bringt er jemanden um, der nur ein größeres Auge hat wie andere, also weil er sich durch dieses Auge beobachtet fühlt, oder in Black Cat, also dass er sein Kater da ein Auge aussticht, also so diesen Grundgedanken von Nietzsche, den gab es vorher in der Literatur auch, vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt auf einen Gott gemünzt, aber durchaus so, dass man eben nicht beobachtet sein möchte, was man aber gut in monotheistischen Gottesvorstellungen letzten Endes ist, weil gut, der allmächtige, allwissende Gott, das ist ganz klar, der kennt auch die geheimsten Gedanken. Also vielleicht auch jetzt so, was Kindern eben gesagt wird, ja, auch wenn man jetzt anderen was Böses wünscht, also das vielleicht gar nicht sagt und auch nicht tut, das ist zumindest, dem Gott als solchen bekannt.
Ja, das spielt ja bei Dawkins auch eine ganz große Rolle, ne? Dass man irgendwie Kindern das näher bringt, dass man immer beobachtet wird und man ist ständig sozusagen unter Bewertung auch und bei dem kleinsten Fehler passiert dies und das, dass das auch für Kinder total traumatisierend sein kann.
Genau. Und da muss ich sagen, also insofern war so ein Film wie Equus, den sogenannten New Atheism, zu Anfang unseres Jahrhunderts, durchaus, würde ich mal sagen, wegbereitend. Ja. Vielleicht auch, wenn er jetzt nicht unbedingt zitiert wird, aber es ist da durchaus ein Film, der, das finde ich sogar ganz interessant, der eher so als antiquiert in Bezug auf die Psychoanalyse gesehen wird. Warum ich ihn halt, mit zumindest Lovecraftsche Elemente sehe ich eben tatsächlich in dieser Form von Kult, die da eben drin vorkommt. Und das ist natürlich die andere Frage, die Konsequenz, auch wenn jetzt ein eifersüchtiger Gott ihn immer beobachtet, ändert sich das jetzt wirklich, dass er dem Pferden da die Augen aussticht oder auch nicht? Also das ist letzten Endes, da würde ich auch wieder zu einem ähnlichen Ergebnis kommen wie beim Wicker Man, dass da irgendwie religiöse Vorstellungen letzten Endes eben negiert werden. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es wird zwar weil das ist mir auch tatsächlich, als ich den Film gesehen habe, auch wenn es nicht direkt gezeigt wird, aber das ist ja eigentlich wirklich eine grausame, sinnlose Tat, um die es da im Grunde geht.
Und ich fand bei Echo ist noch besonders reizvoll, weil du ja auch jetzt schon mehrfach gesagt hast, dass die Leute innerhalb dieser Kulte in den Filmen, dass die vielleicht, zumindest kann man das unterstellen, dass die ein bisschen freier leben als die Leute aus der Zivilisation, dass ja Richard Burton als Psychiater in dem Film in Konfrontation mit dieser leidenschaftlichen Verehrung dieses Jungen für diesen Pferdegott, den er sich imaginiert, dass der Psychiater da ja eine total heftige Sinnlosigkeitserfahrung macht, indem er bemerkt, dass sein eigenes Leben eigentlich total leer ist und diese Leidenschaft und diese Werf, mit der Junge da diesen Dingen folgt, dass die ihn so emotional so sehr mitnimmt, dass er eigentlich das auf sein eigenes Leben rückkoppelt. Es gibt da eine Szene, wo er das dann seiner Freundin mitteilt, dass er eigentlich sagt, also der Junge, der ist wenigstens mal sozusagen, ich kriege den genauen Wortlaut nicht mehr zusammen, aber der hat wenigstens mal sozusagen so eine intensive Extremerfahrung gemacht, aber was habe ich denn eigentlich? Das heißt, da gibt es schon diesen Scope darauf, dass irgendwie, es wird schon als destruktiv erkannt, aber innerhalb dieser Destruktion gibt es einen Moment der Freiheit, was dieser bürgerliche Psychiater niemals erreichen wird.
Genau, und das ist auch wieder im Grunde eine nietzscheanische Vorstellung, oder oder eine Möglichkeit, auch Nietzsche zu interpretieren. Also wenn man so die Philosophie von Nietzsche sich da weiter anschaut, klar. Und ja. Gut, das ist natürlich auch, also muss auch mit dazu sagen, so eine gewisse, in den USA gab es natürlich gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch so eine gewisse Moderezeption von Nietzsche. Das muss man vielleicht auch da vielleicht mit erwähnen. Aber ich fände es zumindest auch für die Wissenschaft ein sehr interessantes Gebiet. Was ist von Lovecraft wirklich? Was kannte er von Nietzsche? Und ist ja doch gut. Haeckel ist ja auch ein umstrittener deutscher Philosoph. Es ist gut, auf ihn geht unter anderem der Begriff Ökologie auch zurück. Mhm. Und ja, gut, auf der anderen Seite, Haeckel ist natürlich auch ein Befürworter von eugenischen Vorstellungen, ja, genau, gewesen. Also durchaus, seiner damaligen Zeit nicht, aber heute würde man natürlich sagen, ist ein heftig umstrittener Denker und das auch zu Recht. Aber ist natürlich ein deutschsprachiger Autor letzten Endes und da ist der Einfluss auf Lovecraft natürlich auch bekannt. Ja. Und eigentlich im Grunde da könnte man wirklich auch weiter forschen, was ist an Nietzsche oder zumindest an dem, was eben in den USA wie Nietzsche da eben rezipiert wurde. Was ist da tatsächlich bei Lovecraft mit eingeflossen. Mir fallen tatsächlich schon immer mal wieder so einzelne Gedanken da ein. Du hast es ja auch erwähnt, also die Vorstellung da von einer Aristokratie, also das ist ja auch bei Nietzsche ein ganz interessanter Aspekt, der ja auch, es ist ja ein sehr antibürgerlicher Gestus. Also das ist ja auch in einer Zeit, also dass jemand das Bürgertum kritisiert und zwar von einem ganz anderen Blickwinkel als beispielsweise Marx. Da haben wir auch den nächsten atheistischen Philosophen. Zum Beispiel, gerade Aristokraten, dass sie eben in der jetzigen Zeit, dass sie eben als so etwas wie Überflüssiges auch wahrgenommen werden oder auch so Lovecraft hat sich ja sehr gegen Erwerbsarbeit auch gewehrt. Und ich meine, das ist auch ein Gedanke, den wir auch bei Nietzsche haben. Oder wenn wir Caliphas von Lovecraft eben lesen, ich habe es gerade richtig ausgesprochen, da geht es ja auch, dass praktisch da jemand eigentlich als Aristokrat in der modernen Welt eben völlig untergeht. Also als kritischer Ansatz eben, na gut, bei Marx, da wäre es ja eben sowieso Aristokratie, das ist eben etwas völlig Überholtes. Und da ist es eben auch das Interessante, dass Marx als Atheist und im Grunde auch Materialist, dass der eben auf die Religion eigentlich auch so eine ambivalente Sichtweise hat, eben als Opium des Volkes, also sogar von Gegnern und auch Anhängern oft eigentlich falsch zitiert als fürs Volk, nämlich also dass eigentlich so Religion schon als Protestation gegen das wirkliche Elend geschaffen wird. Also schauen wir mal in den Wicker Man, also da ein Grund, dass man sich in diesem Kult irgendwann mal wiederfindet. Ja gut, man hat Missernten und Seuchen erlebt. Oder eben auch dieser im Grunde unverstandene Junge, der da diese innige Beziehung zu den Pferden irgendwann mal so religiös sogar auflädt. Also sowas haben wir natürlich da auch, aber das ist auch ein spannender Kontrast, auch wenn Nietzsche sich mit Marx natürlich nicht so intensiv auseinandergesetzt hat. Bei Nietzsche haben wir aber durchaus also die Erkenntnis, also er ist sicher kein Befürworter einer proletarischen Revolution, aber dass zumindest die Industriegesellschaft erst einmal eine immer größer werdende Arbeiterklasse hervorbringt. Also auch solche Gedanken, die haben wir bei Nietzsche auch immer wieder einmal. Und eigentlich gerade dieser Kontrast, nennen wir es jetzt mal so, Arbeiterschaft, Bürgertum, Aristokratie, das ist eine in der Vorstellungswelt von Nietzsche präsent und in gewisser Weise eigentlich auch in der Welt von Lovecraft, der ja im Grunde wirklich, ich nenne es mal jetzt so, Proletariat und Bourgeoisie gleichermaßen kritisch zumindest gegenübersteht. Ja gut, damit sind wir eigentlich wirklich so in der philosophischen Schiene jetzt drin. Aber vielleicht, wenn wir mal ein kleines Zwischenfazit zu diesen beiden Filmen eben machen. In beiden findet man auf jeden Fall mal von Atheismus unabhängig Lovecraft'sche Momente. Auf jeden Fall findet man philosophische Elemente. Gut, in Wicker Man wird vielleicht Atheismus nicht thematisiert, aber zumindest in irgendeiner Form religiöse Vorstellungen, die werden durchaus auch kritisch betrachtet mit. Und in, ja gut, und eine ähnliche pro-atheistische Perspektive würde ich in beiden Filmen jetzt als solches nicht sehen. Aber zumindest wie Lovecraft seinen Atheismus eben ja beschreibt, wie er eigentlich dazu gekommen ist. Das ist ja auch letzten Endes, bleiben wir mal beim ersten Zitat, dass ja mehr oder weniger der seine polytheistische Glaubensvorstellungen damit eben auch verloren hat. Aber eigentlich eher mit den, mit dieser materialistischen Auffassung offenbar eigentlich ziemlich gut zurechtgekommen ist. Also das ist bei, gibt ja durchaus in Briefen so, also zumindest kann man es so interpretieren, dass offenbar vor dem Tod als solches keine Angst hat, auch wenn letzten Endes er hat keine transzendente Vorstellung und so weiter.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Lovecraft, also ob man wirklich sagen kann, dass Lovecraft mal sich als richtig als Polytheisten gesehen hat. Ich glaube, in dieser Stelle, die du auch zitiert hast, er kokettiert so ein bisschen damit, mit seinen Kindheitslektüren auch, dass er, es gibt auch andere Stellen, wo er, dass er so beschreibt, dass er eine Abwägung gemacht hat. Also er hat hier die christlichen Mythen vorgesetzt bekommen, die fand er aber irgendwie intuitiv nicht sehr einleuchtend und teilweise auch etwas langweilig. Dann hat er zum Beispiel Grimmsche Märchen gelesen oder eben dann Tausend und eine Nacht und das fand er irgendwie interessanter, hat sich dann darauf verlegt, aber er hat sich dann ja doch irgendwie relativ schnell auch durch sein Interesse an Wissenschaft, an Astronomie, an Chemie, an Geologie, hat er sich relativ schnell dann in so eine rationalistische Schiene reinbegeben, auch tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass viele Texte, die er als Kind schon gelesen hat, übersetzt worden sind, also quasi Übersetzungen aus dem klassischen Altertum waren von englischen Lyrikern des 18. Jahrhunderts. Also Leute wie Pope und Dryden zum Beispiel sind so bekannte Leute, die haben viele lateinische und griechische Texte übersetzt. Die hat er gelesen, da ist er gleich mit der Diktion des 18. Jahrhunderts in Berührung gekommen. Und er hatte ja wirklich eine sehr starke Vorliebe für dieses Zeitalter, was ja im Prinzip so philosophisch maßgeblich auch eigentlich die Aufklärung mit vorangetrieben hat. Und da kann man ihn sozusagen so ein bisschen aufs Gleis setzen. Ich würde aber, um da mich ans Fazit sozusagen anzudocken, würde ich vielleicht noch, um von Lovecraft herzukommen, die Anthropologie des späten 19. Jahrhunderts mit ins Spiel bringen, die er sehr stark rezipiert hat. Also es hat ja zu der Zeit sowieso auch eine starke Konstituierung der Wissenschaften allgemein, aber auch bestimmter Sozialwissenschaften gegeben. Die Soziologie war auf dem aufsteigenden Ast, aber eben auch das, was man damals Anthropologie genannt hat. Gut, das ist aus heutiger Sicht natürlich auch zum Teil wahrscheinlich kritisch zu sehen. Wie wurde da gearbeitet? Irgendwelche ethnografischen Methoden und so weiter und so fort. Aber er hat da viele Werke sehr intensiv tatsächlich gekannt. So Leute wie Edward Burnett Tylor oder auch dieses Werk The Golden Bough, der goldene Zweig, das von, wie hieß der Autor? James George Frazer, genau.
Genau.
Das sind alles so Werke, die man heute auf jeden Fall auch nochmal kritisch sich angucken müsste, aber ich glaube gerade der Tyler, der ein britischer Anthropologe war und auch wirklich als Religionswissenschaftler, glaube ich, sich aufgestellt hat, der auch bestimmte Erklärungsmuster, die uns heute relativ selbstverständlich erscheinen, die wir auch aus der Soziologie dann eher auch von Weber vielleicht kennen, die so einen verständnistheoretischen Ansatz stark machen und zu sagen, also Religion ist halt oder Mythologie im weitesten Sinne, das sind halt Deutungsmuster, die braucht der Mensch, um sich irgendwie einen Reim auf seine Umwelt zu machen und das wird dann irgendwann abgelöst. Ich glaube, der Frazer hat, glaube ich, sogar so ein evolutionistisches Modell entwickelt, von wegen erst kommt Magie, dann kommt Religion, dann kommt Wissenschaft und so. Das ist natürlich alles aus heutiger Sicht kritisch zu sehen, aber davon war Lovecraft extrem stark geprägt. Es gibt auch ein Zitat von ihm aus irgendeinem Brief, wo er sagt, Anthropologie ist quasi die Trumpfkarte des Atheismus. Also damit wird sozusagen jeglicher religiöser Ansatz schachmatt gesetzt aus seiner Sicht und das sind ja dann wiederum Sachen, die kann man ja sehr schön vor allem auf den Wicker Man eigentlich auch anwenden.
Mhm, auf jeden Fall. Also das ist, und vor allem, da würde ich auch sagen, das sind schöne Beispiele, wo das sind keine Lovecraft-Verfilmungen, aber die Gedanken von Lovecraft, die findet man eigentlich immer, also die findet man tatsächlich in den Filmen da auch. Mhm. Oder auch eingangs das Zitat, wo er eben gesagt hat, er glaubt nicht mehr an den Weihnachtsmann, weil es eine Mythe ist. Ich finde auch eine spannende Umsetzung in Filmen ist, dass tatsächlich der Weihnachtsmann in Horrorfilmen negiert wird. Also beispielsweise Rabbit von David Cronenberg, wo da eigentlich im Grunde diese Vampirepidemie, muss man schon fast sagen, in der Weihnachtszeit geschieht. Und weil man eben nicht weiß, wie man reagiert, da kommt es eben auch dazu, dass jemand, der sich als Weihnachtsmann verkleidet ist, der wird in ein Kaufhaus erschossen. Oder der aus meiner Sicht der einzige einige witzige Momente in den sehr düsteren und sehr aus meiner Sicht sehr gelungenen Jacob's Ladder von Adrian Lyne ist da, also der Protagonist ist ja immer wieder in äußerst misslichen Situationen. Und da kommt jemand, der als Weihnachtsmann verkleidet ist und der bestiehlt ihn auch noch. Also das ist, das finde ich interessant, dass der Horrorfilm, der in die, also oder der zumindest in den postmodernen Horrorfilm des 21. Jahrhunderts schon mal hineindeutet, dass der eben mit so etwas arbeitet wie Tod des Weihnachtsmanns oder eben, dass der, das kommt ja auch immer mal wieder vor, dass der wirklich als Serienmörder eben dargestellt wird. Also das haben wir auch diesen, also gut, als Mythos wird der Weihnachtsmann ja da wirklich entlarvt und zwar teilweise mit heftigsten Methoden eigentlich.
Ja, das war übrigens auch ein Feld, was Lovecraft sehr interessiert hat, wenn ich da jetzt so anknüpfe an sowas wie Debunking. Also Lovecraft hat sich sehr für sowas wie, was Houdini gemacht hat zum Beispiel, interessiert. Ne? Houdini hat ja so vermeintliche Medien irgendwie entlarvt oder so bestimmte so Sammlungen vermeintlich übersinnlicher Phänomene. Charles Fort ist da irgendwie so ein Autor, der, der auch so, glaube ich, heute so in so UFO-Kreisen irgendwie rezipiert wird. Also das waren schon irgendwie Sachen, die haben ihn auf so einer folkloristischen Ebene und halt auch als Material für seine Literatur hat ihn das auch schon gereizt, so Mythen oder Urban Legends oder ähnliches da so ein bisschen teilweise auch mit seinem spezifischen Humor dann so ein bisschen aufs Korn zu nehmen.
Ja, also da danke gerade für den Hinweis. Also da geht es ja auch um verschiedene Dinge, wie also gerade bei Ford können Menschen sich selbst entzünden oder was hat es mit so Pferdeflüstern und sowas auf sich. Ja, das ist natürlich, das ist auch das Interessante, dass gerade, Lovecraft natürlich, du sagst es ja, der muss ja auch Material sammeln, aber dass er auf der anderen Seite eben auch von so etwas schon auch fasziniert ist. Also oder auch, was er eigentlich im Grunde seine Prosa, das sind ja eigentlich, also ich weiß nicht, eigentlich sind ja immer Horrorgeschichten. Ich kenne da jetzt gar kein anderes Beispiel. Aber natürlich, dass er so letzten Endes jeden Glauben ans Übersinnliche als solches ablehnt, aber das ist ja trotzdem so der Kern eigentlich, mit dem er sich beschäftigt und er eben gerade, wir haben es ja schon gesagt, also dunkle Kulte, uralte Gottheiten und so weiter. Also wir haben es eben, du hast das Grauen von Red Hook genannt und Cthulhus Ruf. Das haben wir dann eigentlich auch in einem Film, den man ja zum postmodernen Horrorfilm eben zählen muss. Und der auch sehr erfolgreich gewesen ist und gerade eben aus, den man gesellschaftspolitisch, soziologisch sehr stark diskutieren, rezipieren kann, Midsommar aus dem Jahr 2019, wo auch einmal ein sehr schöner Artikel bei Lovecrafter Online dazu erschienen ist.
Ja.
Also es ist eigentlich eine ganz ähnliche Handlung, wie wir es auch beim Wicker Man haben, nur eben in der Gegenwart angesiedelt. Also eine Frau hat eine äußerst traumatische Erfahrung. Die Schwester hat zuerst die Eltern und dann sich getötet. Ja gut, und letzten Endes ja auch mit ihren Freunden, also da gibt es eben auch starke Beziehungsprobleme. Ja gut, und sie reisen eben nach Schweden, wo gerade das Midsommerfest ist. Gut, und da kommen sie eben auch mit einer Gruppierung in Verbindung, die eben da diese traditionellen Midsommerriten zelebriert. Und also man muss mit dazu sagen, es ist ein sehr, sehr farbenprächtiger Film. Es ist ein Film, der hat eine gewisse Länge, fast 3 Stunden, aber mit äußerst schönen Naturaufnahmen und allerdings auch mit äußerst schockierenden Momenten. Also was wir eigentlich vorher auch so vielleicht Filmen wie Wicker Man haben oder auch woran ich bei den Filmen ein bisschen auch denken musste, war zum Beispiel die Kinder des Zorns und jetzt eigentlich die Originalgeschichte von Stephen King Verfilmung finde ich nicht so toll. Aber da geht es ja auch darum, dass die letzten Endes, also wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, da wird man dort eben getötet, geopfert. Da ist es so, dass die älteren Personen in Anführungszeichen freiwillig das schon mit einwilligen. Aber eben, dass man da auch praktisch, wir sind jetzt wirklich in der Moderne, wir sind eigentlich in der Gegenwart und tatsächlich in dieser Zeit hat sich eben so ein Kult erhalten geblieben. Und die jungen Menschen, die eben dorthin kommen, die, ja gut, der eine, der möchte auch zu der Thematik promovieren, die sind, ja gut, letzten Endes, ja gut, wissen auch nicht wirklich Antworten auf diesen Kult. Da geht auch eine eigenartige Faszination davon aus. Und vor allen Dingen ist ja auch so, final soll ja dann auch die Maikönigin gewählt werden. Also auch ein Thema, was sehr in Europa, aber auch vielleicht Verbindung zum Wicker Man eigentlich auch in der britannischen Sagenwelt eine große Rolle spielt. Also in dem, ich finde den, also in dem erwähnten Artikel beim Lovecraft Online, da heißt es auch, die Studenten wollen alle für ihre Uni-Arbeit Einblick hinter die Kulissen der Gemeinschaft bekommen. Hm. Dafür ist der unkontrollierte Zugang zu einem Geheimbuch sehr wichtig. Eingeweihte denken natürlich sofort an das Necronomicon. Ja gut, und das ist auch so, dass dann praktisch das Motiv, das Ende oder die Geschichte quasi zu spoilern, zieht sich durch die Geschichten Lovecrafts seit Dagon. Das ist auch tatsächlich ein interessanter literarischer Kniff, den er da manchmal hat.
Ja.
Ja, das ist auch im Grunde, oder das fand ich auch ganz schön, viele Dinge geschehen im Hintergrund, die Natur und der Wald um das Dorf scheinen zu leben. So ging es mir tatsächlich auch ein bisschen, als ich diesen Film gesehen habe. Das ist ein bisschen, also so generell diese Art von Horrorfilm, also mir gefällt auch zum Beispiel The Village sehr gut, was ja auch ein Filmbeispiel ist, wo man ja, wo eigentlich im Grunde künstlich eine Fassade aufrechterhalten wird und sogar dann noch, als diese Fassade eigentlich schon zerbrochen ist. Das ist ja auch bei Midsommar, dieser Kult, der bleibt ja weiter bestehen. Wir haben das bei Wicker Man ja auch. Also das ist letzten Endes, es endet eben mit der Opferung. Das ist für mich auch Lovecraftsches Motiv, dass also ich sehe Lovecraft tatsächlich mit schon so als einen Autoren, der eigentlich ziemlich viel bevorzugt, aber ganz sicher kein Happy End.
Nee, das passt auf jeden Fall nicht zu seiner Herangehensweise. Aber ich finde beim Midsommar interessant, dass der jetzt so ein bisschen herausfordert, was du vorher gesagt hast, dass die Leute in diesen Kulten so ein bisschen freier wirken. Bei Wicker Man kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, weil da auch scheinbar alle irgendwie mitmachen und am Ende geht es ja auch nicht einem Mitglied des Kults an den Kragen, sondern einem Fremden. Beim Midsommar, du hast es ja aber gerade schon gesagt, da ist man ja sozusagen scheinbar eingebunden in eine ja doch irgendwo repressive Struktur, weil man muss sich ja ab einem bestimmten Punkt diesem Kult komplett hingeben, sein Leben geben letztlich auch. Und ja, das zeigt ja doch eigentlich, wo du vorhin auch Adorno und Horkheimer genannt hast, das zeigt schon so einen repressiven Umschlag, der dann eigentlich wieder in eine Unfreiheit mündet.
Ja, und da ist nämlich ein Aspekt, finde ich da auch ganz interessant, dass nämlich, also ich muss ganz ehrlich sein, in den, also als man so langsam diese, ich nenne es mal Kultgemeinschaft kennenlernt, da habe ich eher an so, muss ich ganz ehrlich an so Leute denken, die vielleicht so Freikirchen gehören, irgendwie in der Ecke, also wirklich, also in Fundamenta eher, also extrem religiös oder auch ins Fundamentalistische hinein, weil die nämlich oft so anderen gegenüber erst einmal sehr, sehr freundlich auftreten. Also das habe ich ja tatsächlich in den Film auch so wahrgenommen, dass man da eigentlich, dass sie da freundlich begrüßt werden, auch so in einer, das kann man manchmal als unangenehm empfinden, aber eigentlich, wo man erst einmal nicht wirklich etwas dagegen sagen kann, weil es sind höfliche, nette Menschen und gerade dahinter verbirgt sich aber dann eigentlich ein derart, du sagtest ja auch, repressiver Kult im Grunde.
Es ist ja auch interessant, wenn man sich mal überlegt, wenn man, da haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so richtig drüber geredet, was eigentlich Religion und Moral auch für eine Verbindung haben, was ja traditionell sehr stark gemacht worden ist, was aber im Atheismus angefochten wird, auch von Leuten wie Dawkins, aber auch schon früher. Also Lovecraft selbst war auch der festen Ansicht, dass es keine religiösen Vorstellungen braucht, um einer bestimmten Moral individuell oder gesellschaftlich zu folgen. Auch man braucht seiner Ansicht nach keinen Gott, um sozusagen ein moralischer Mensch zu sein oder sich einer positiven Ethik hinzuzuwenden, wobei man Lovecraft jetzt sicherlich nicht als irgendwie Humanisten einordnen könnte. Ja, aber es ist natürlich trotzdem ein interessanter Aspekt. Bei True Detective, bei der ersten Staffel der Serie, gibt es eine Stelle, wo die beiden Ermittler in so einem evangelikalen Zeltgottesdienst irgendwie sind und Der eine sagt, dass es ja ohne Gott sozusagen nur noch Mord und Totschlag gäbe, und der andere darauf antwortet, naja, also wer eine überirdische Wesenheit braucht, um seinen Nebenmann nicht umzubringen, der ist sicherlich nicht moralisch, sondern ein opportunistisches Arschloch. Und
interessante Aussage, ja klar. Und es ist auch im Grunde, da sind wir bei dem Punkt, der diese drei Filme, die wir jetzt also näher besprechen, verbindet, weil letzten Endes die Grausamkeit von in irgendwelcher Form religiösen Menschen eigentlich ausgeübt wird. Mhm. Und das ist jetzt, also das ist nämlich das Interessante beim Wicker Man, dieser Opferkult, der beruht auch auf religiösen Vorstellungen. Bei Equus, das ist eben, eigentlich dieser Gedanke, da immer beobachtet zu sein, das schließt ja eigentlich mit an, dass man an so ein externes Wesen ja auch wirklich glaubt. Ja. Und da ist es eigentlich, da muss ich gerade Midsommar sehe ich als ein gelungenes filmisches Beispiel, als Warnung vor totalitär fundamentalistischen Tendenzen. Und das fand ich auch, also in der Filmanalyse von Wolfgang Schmidt, das fand ich so interessant, wo er nämlich auch das sagt, dass, also ich kann nicht ganz wörtlich zitieren aus dem Gedächtnis heraus, dass eben irgendein Faschismus nicht mehr schreiend und brüllend daherkommen wird, sondern sich ganz freundlich geben wird. Und das finde ich, das also von der Analyse eigentlich der, weil das mir in dem Film nämlich auch so aufgefallen ist, dass man eigentlich im Grunde, das kenne ich auch, dass es Menschen gibt, die wirken erstmal, also sogar von irgendwie von solchen Tendenzen mal weg, also die wirken erst einmal freundlich und nett, aber das ist eine Fassade, die da eben aufgebaut ist. Dahinter schaut es ganz anders aus. Und das ist tatsächlich ein, also auch in Midsommar etwas, dass da die praktisch irgendwelche Vorstellungen da in diesem Kult, die ja eben auch mehr oder weniger mit ausschlaggebend ja auch sind, dass man diese Opferungen und so weiter durchführt. Also auch bei Lovecraft, wenn da irgendwelche alten Wesen oder wer auch immer eben gehuldigt werden in irgendeiner Form, das hat, das ist letzten Endes auch eine, wie soll man sagen, vielleicht ein anderes Wort für religiös, aber zumindest irgendwo die Vorstellung, dass es irgendwelche externen Mächte gibt, für die man da irgendetwas zelebriert. Also denken wir wirklich an Dagon oder auch Schatten über Innsmouth, was ja letzten Endes auch die Fortführung fundamentalistischen Vorstellungen eigentlich auch irgendwo ist. Das ist ja nicht nur, dass man jetzt so sehen kann, ja, Fundamentalismus gibt es jetzt in monotheistischen Religionen, das kann es eigentlich in auch anderen Vorstellungen so geben.
Ja, wenn du so interpretierst, dann klingt das so, als könnte das sein, ja.
Ja, also gut, wir haben uns jetzt mit drei Filmen besprochen, die Lovecraft'sche Elemente auf jeden Fall mit beinhalten. Keine ist eine direkte Lovecraft-Verfilmung. Und man muss vielleicht auch am Rande mit dazu sagen, dass werketreue Verfilmungen von Lovecraft selten sind und auch nicht unbedingt von der Qualität her herausragend immer sind. Wobei ich eigentlich sagen muss, ich bin eigentlich schon ein sehr großer Fan von dieser Charles Dexter Ward-Verfilmung von Roger Corman. Also das ist ein schöner, nostalgischer Film eigentlich. Oder auch so, ja gut, Die Monster Die, auch wenn es auch keine, wird zwar Lovecraft im Vorspann genannt, aber es ist eigentlich auch eine sehr freie Interpretation. Vielleicht noch, was ich vielleicht interessant finde, ich habe auch lange Zeit gar nicht gewusst, dass Lovecraft Atheist gewesen ist, weil ich habe mich mit seiner Biografie einfach nicht so beschäftigt. Ich kannte halt, einige von seinen Geschichten. Das hast ja vorhin Harry Houdini erwähnt. Also die erste Lovecraft-Geschichte war tatsächlich Gefangen bei den Pharaonen, was er ja für Harry Houdini, das ist auch ein spannender Aspekt in sein Leben, also während seiner Flitterwochen ja sogar geschrieben hat und da nochmal überarbeiten muss, ja. Aber was ich eben interessant finde, ist, weil bleiben wir mal auch bei Max Weber, wo der auch in seiner Religionssoziologie gerade über Amerika spricht, dass man ja schon irgendeiner Glaubensgemeinschaft angehören muss, also dass man jetzt so Atheisten eher nicht so, Also eher, dass Atheisten wirklich seltener sind. Also Dawkins, der meint zwar, die Gründerväter wären Atheisten gewesen, würde ich nicht unbedingt so sehen. Mhm. Und vor allen Dingen, dass eben praktisch, also Weber begründet es damit, ja, wenn jemand zur Baptistengemeinde gehört, dann kann man ihm besonders vertrauen und so weiter. Und das ist eigentlich vielleicht auch ein interessanter Aspekt, dass jemand, ja gut, da habe ich auch neulich einen Artikel gelesen, dass jemand sich ja eher als ein Außenseiter eigentlich fühlen muss. Und so, also vielleicht jetzt so im Umfeld, der wohl aufgehört sich mit den anderen Autoren da bewegt hat, aber so generell, also wir wissen ja, die Person Lovecraft ist sicher auch ambivalent, aber ich würde ihn trotzdem, also jetzt so anderen gegenüber, schon auch oft als introvertiert eben eher betrachten. Also das ist vielleicht durchaus auch mit vielen seiner Ansichten, die er da hatte, gerade eben auch als Atheist. Und er sagt ja selber, dass er da als Schüler angeeckt hat auch. Ich unterstelle jetzt mal, dass vielleicht in 1920er Jahren in den USA, egal was Leute so für sich denken, dass aber gut, Atheisten tatsächlich eher jetzt, also offene Atheisten, es eher die Seltenheit auch da gewesen sind.
Ja, das ist sicherlich richtig. Wobei, wenn ich überlege, also in Lovecrafts Briefwechsel, wie viele Leute da sich jetzt auch wirklich in seiner Weise auch als Atheist zu erkennen gegeben haben, das wüsste ich jetzt gerade nicht, aber er hat da schon auch sehr, also er hat ja seine Ideen immer maßgeblich auch in Briefwechseln sozusagen entwickelt, also sein essayistisches Werk ist deutlich schmaler als jetzt seine Korrespondenz. Also das bisschen, was sozusagen dann in bestimmte Texte geflossen ist, das gibt es sozusagen in vielfacher Weise noch in den Briefwechseln. Und er ist da auf jeden Fall auch nicht davor zurückgeschreckt, die Leute dann entsprechend zu korrigieren oder zu belehren, wenn er der Meinung war, dass sie da falsche Ansichten haben. Er hat mit Leuten korrespondiert, auch die Christen waren. Einer seiner engsten Briefpartner war schon so ein liberaler, aber doch recht überzeugter Christ, also, aber da hat er mit den Leuten dann irgendwie diskutiert. Aber sicherlich ist er in der Art und Weise, wie er sich positioniert hat, ganz dezidiert als Materialist, mechanischer Materialist, als Atheist und als 110-prozentiger Anhänger einer wissenschaftlichen Herangehensweise, da war er sicherlich in der Minderheit.
Ja, ja, genau, das meine ich eben damit. Und das ist eigentlich vielleicht auch das Interessante, weil das ist auch ein bisschen so irgendwie meine Erfahrung, dass so hieß es nämlich auch in den Artikel, dass man eher Anhänger anderer Religion akzeptiert als wirklich Atheisten. Und ich könnte mir vorstellen, dass andere Lovecraft vielleicht auch entgegengetreten sind. Also gerade nämlich, wenn er das aus seiner Kindheit da schreibt, vielleicht kommt daher nämlich auch gerade dieses große Interesse eben an Wissenschaft. Das ist vielleicht auch bemerkenswert, dass jemand, der ja tatsächlich, obwohl er sicherlich das Potenzial gehabt hätte, jemand, der gar nicht studiert hat, dass er sich so intensiv eigentlich mit wissenschaftlichen Fragen so auseinandergesetzt hat.
Ja, als reiner Autodidakt.
Ja, genau. Also das ist natürlich, also das finde ich auch faszinierend, wenn man manchmal so seine Erzählungen liest. Also ich meine, Träume im Hexenhaus ist ja eine von meinen liebsten Geschichten von ihm, aber wie er da ständig diese wissenschaftlichen Einschübe und so weiter da mit drin hat, das ist also natürlich schon auch faszinierend.
Ja,
also auf jeden Fall finde ich, wäre es auch in der Lovecraft-Rezeption eigentlich interessant, wenn man jetzt so diesen Aspekt, diesen atheistischen Ansatz, ob man das jetzt nicht eben auch in filmischen Umsetzungen, wie stark das da drin vertreten ist oder ob man ihn überhaupt findet. Also wir hatten ja, finde ich, jetzt wirklich interessante Diskussion auch dazu, weil es natürlich vielleicht auch eine Herangehensweise ist, die auch gerade ungewöhnlich ist, wenn man jetzt diesen Film eben als solches kritisiert oder sagen wir es mal, ich hoffe, dass es auch dazu führt, vielleicht die Filme auch bekannter zu machen, weil ich finde alle drei Filme in ihrer auf irgendeine Weise auch herausragend, also dass man sich anschaut, dass man sich inhaltlich schon damit eben auseinandersetzt. Vor allen Dingen, also gerade nämlich, weil ich das wirklich so sehe, dass spätestens seit Corman das eigentlich Lovecraft war, ja, also hat eine gewisse Abscheu gegenüber das Kino gehabt, aber vielleicht als Ironie dazu ist es eben jetzt so, dass eben sehr, sehr viele Horrorfilme sowohl in der damaligen Zeit als auch eben dem postmodernen Horrorfilm, dass sie eben sehr stark eben von Lovecraft und seinen Geschichten eben auch beeinflusst sind und eben auch unter Umständen von seiner Weltanschauung, von seiner persönlichen Sichtweise. Also ist auf jeden Fall bleiben wir jetzt mal in der Wissenschaft ein Feld, was man sich auf jeden Fall näher anschauen sollte.
Ja, es ist eine interessante quasi Detailperspektive, spezifisch diesen Atheismus oder so einen religionskritischen Ansatz von Lovecraft sich zu nehmen und das auf eine Filmanalyse anzuwenden oder zumindest in eine Analyse mit reinzunehmen, weil in der Regel steht ja Lovecraft für das Label Cosmic Horror. Und dieser kosmische Anteil, der wird im Regelfall, gerade wenn der versucht wird, irgendwie in den Film zu übertragen, dann geht es eigentlich immer darum, dass man diesen Kosmos der Menschheit als unüberschaubar und indifferent entgegentritt, dass der eben diese bestimmte Angst evoziert, die irgendwie Cosmic Horror auf der Empfindungsebene auszeichnet. Und darauf konzentrieren sich Filme wie, also es gibt ja Filme wie Alien oder Event Horizon.
Genau, so an denen dachte ich ja auch gerade. Ja.
Mhm. Genau. Aber letzten Endes, man muss sagen, sowas wie Atheismus ist eigentlich dieser kosmischen Perspektive irgendwie inhärent. Also es macht total Sinn, dass das damit drin ist. Allerdings ist es irgendwie so ein Sub-Element, was sich gar nicht so oft so dezidiert angeschaut wird, würde ich sagen. Deswegen finde ich es eigentlich besonders interessant. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber jetzt würde ich schon auch sagen, man kann das, glaube ich, wenn man das so ein bisschen rausschält, kann man das ganz gut machen, um dann nochmal so eine andere, so eine etwas, ja, so ein bisschen unter dem Brennglas zu gucken, was ist eigentlich dieser Aspekt bei Lovecraft. Mm-hmm.
Weil vor allen Dingen, das ist auch vielleicht das Spannende, dass eben Lovecraft keineswegs irgendwie dualistisch ist. Also das hat ja vor allen Dingen, ich meine...
Kein Manichäer.
Ja, genau. Also weil die, vielleicht die Horrorgeschichte, der Horrorfilm, ist lange Zeit eigentlich gerade, dass man nicht sagen kann, ja gut, das ist böse, also dass man so eindeutig so einordnen kann. Und das ist eben gerade kosmischer Horror nicht. Also das ist vielleicht auch also teilweise von Lovecraft-Lesern manchmal so interpretiert worden, aber das ist er eben gerade nicht. Und auch gerade wo du Alien ansprichst, das ist auch etwas, letzten Endes, das habe ich auch mal in einer Kritik gelesen, den Ansatz fand ich interessant. Ja, wieso ist dieses Alien wirklich böse? Die anderen dringen ja praktisch in dessen Welt ein, gefährden das Kind des Alien und so weiter. Und vor allen Dingen Alien sehe ich auch, Giga hat ja die Motive auch gemacht. Also das ist natürlich auch ein sehr von Lovecraft inspirierter Science-Fiction-Film, eindeutig.
Ja, sicher. Von Giga gibt es auch, glaube ich, sogar richtig eigene Kunst noch, die auf Lovecraft
sich bezieht. Genau, Necronomicon, also, ja.
Genau, richtig, ja. Ja, genau. Nee, die Parallele muss man ziehen auf jeden Fall. Ich finde auch persönlich Alien, ich mag den Film sowieso, ich mochte den auch schon, bevor ich Lovecraft kannte, aber ich finde auch, dass es bis heute eine der besten sozusagen Lovecraftigen Filme ist, die man so haben kann. Ich finde bei den meisten direkten Adaptionen, es gibt ja auch gerade in diesem 80er Trash-Kino relativ viel, das finde ich alles zumindest so unter einem dezidierten kosmischen Aspekt eher uninteressant. So als einen der ja, oder From Beyond oder was es alles gibt. Also das hat sicherlich alles so für sich seinen Reiz. Ich finde es aber, wenn man wirklich nach dem sucht, was Lovecraft in seinen Geschichten versucht, dann klappt es da eher nicht so. Eine der besten Verfilmungen, finde ich, und das wird, glaube ich, auch international so gesehen, ist ja tatsächlich ein deutscher Film, zwar Die Farbe von Huan Wu aus dem Jahr 2010, wo er The Color Out of Space verfilmt hat, allerdings versetzt in ein deutsches Setting, glaube ich, in der Eifel gedreht, in so schwarz-weiß mit dann einer Farbe, die er da sozusagen für kreiert hat. Also der Film, wer den nicht kennt, der ist absolut hervorragend.
Ja, also Nils, vielleicht können wir auch, also gerade Lovecraftsche Elemente im Film, vielleicht können wir das tatsächlich auch weiter fortsetzen. Also Beispiele gibt es ja genug. Auch im Hinblick, also generell, also ja, vielleicht nicht unbedingt direkt zur Biografie, aber vielleicht tatsächlich zu einzelnen Ansichten von Lovecraft. Ja gut, vielleicht den unseren Hörerinnen und Hörern, was wir vielleicht auch empfehlen, wenn sie die Filme nicht gesehen haben, das auf jeden Fall nachzuholen. Und und vielleicht auch die eigenen Ansichten, schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare. Nils, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Ja, wünsche ich dir auch. Danke fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal.